Herzlich willkommen bei Politikpunk. Ich bin heute bei der FDP in Nürnberg. Wir sind hier mit dem 6. Podcast und heute darf ich unsere Bundestagsabgeordnete Katja Hessel interviewen.
Hallo.
Und ich würde sagen, wir fangen gleich an und zwar mit ein paar persönlicheren Fragen. Wann und wo wurden Sie denn überhaupt geboren?
Ich bin gebürtige Nürnbergerin und bin 1972 am 5.5. hier in Nürnberg zur Welt gekommen.
Und wo genau in Nürnberg, also welcher Stadtteil?
Im Martha-Maria-Krankenhaus.
Okay. Und wie sind Sie dann aufgewachsen? Eher normale Verhältnisse oder schon in Erlangen-Stegen vielleicht?
Nein, ich bin die ersten 2 Jahre meines Lebens habe ich in Feucht verbracht. Und wir sind dann wieder nach Nürnberg zurückgezogen und ich bin in Nürnberg-Langwasser aufgewachsen.
Okay. Sind Sie auch in Langwasser zur Schule gegangen
am Anfang? Ich bin zur Grundschule, in die Georg-Ledeburg-Grundschule in Nürnberg-Langwasser gegangen und habe dann mein Abi hier im Schacher gemacht.
Und nach dem Abitur ging es mit dem Studium weiter oder eine Ausbildung?
Ja, da habe ich studiert und war auch nicht wirklich weit weg. Ich habe in Erlangen Jura studiert.
Und dann auch wahrscheinlich abgeschlossen in Erlangen?
Abgeschlossen in Erlangen und das Referendariat habe ich hier am Landgericht Nürnberg-Fürth gemacht.
Und als was haben Sie dann erst gearbeitet?
Ich habe dann gleich als Rechtsanwältin gearbeitet und habe dann 2001 war es schon, mein Steuerberaterexamen gemacht und meine Fachanwältin für Steuerrecht.
Und wie kam es dann zur Politik und wieso dann ausgerechnet die FDP? Oder war es vielleicht davor noch die CSU?
Es war nie die CSU. Zur Politik kam es wirklich, ich kam da sehr, sehr spät dazu, nämlich genau in dem Moment, wie ich mein Jurastudium beendet habe, habe ich für mich so beschlossen, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich auch was tun und es reicht nicht, dass ich immer nur sage, es ist alles schlecht, wenn ich schimpfen will, muss ich mich auch engagieren und muss ich auch was verändern und habe beschlossen, ich trete jetzt eine Partei ein und bin dann in die FDP eingetreten, ich sage immer so ein Stück weit, nach dem Ausschlussprinzip, ich habe gefunden, ich passe nicht in die CSU. Es war zu der Zeit ja auch noch sehr meine Kindheit, wie auch Markus Söder immer sagt, durch Strauß geprägt. Bloß bei mir war das anscheinend keine positive Prägung. Ich wollte keine Partei haben, wo mir irgendeiner vordenkt, sondern ich fand doch, selber denken ist ganz gut. Ich fand auch die SPD ein bisschen schwierig, weil wir sind nicht alle gleich. Wir haben alle einen Unterschied und ich glaube auch diese Unterschiede musst du auch fördern. Die Grünen waren mir zu dem Zeitpunkt viel zu chaotisch. Und so bin ich in die FDP eingetreten. Ich fand das auch damals ganz toll. Wir haben alle Themen, sage ich jetzt immer ganz vorsichtig, von links außen nach rechts außen diskutiert. Also sehr breit auch diskutiert. Und ein Stück weit gehört es natürlich auch zur Ehrlichkeit. Ich komme auch aus einem liberal geprägten Elternhaus. Also es hat dann vielleicht auch zum Schluss mit Ausschlag gegeben.
Wenn Sie sagen, die Grünen waren Ihnen damals zu chaotisch, ist das jetzt anders?
Jetzt sind sie mir vielleicht nicht mehr chaotisch. Aber jetzt ist für mich ein Stück weit das, was damals die Grünen noch ausgemacht haben, man muss ja sagen, Ende der 90er, so ein Kind der 80er Jahre, dieses, wir wollen was verändern. Sie sind jetzt für mich schon ein Stück weit im Establishment angekommen und da halt mit einer sehr, soll ich jetzt vorsichtig sagen, nicht mehr mit dem Willen, was zu verändern, sondern ein Stück weit schon mit dem Willen, wir wollen das, was wir wollen, auch durch Verbote etc. durchziehen. Das ist auch nicht ganz meine Lebenseinstellung mehr.
Okay, und wie war dann Ihre Laufbahn in der Partei?
Ja, wenn man in eine kleine Partei eintritt, und ich habe zu der Zeit wieder in Feucht gewohnt, wenn man in eine kleine Partei eintritt, kommt man ganz schnell, wenn man nicht ordentlich und schnell Nein sagen gelernt hat, auch in Amt und Würden. Ich war dann ganz schnell Ortsvorsitzende in Feucht, ich war dann Kreisschatzmeisterin und die ersten Wahlen, die damals angestanden sind, waren 2002 die Kommunalwahlen und dann hat mich die FDP im Nürnberger Land relativ weit vorne auf die Kreistagsliste gesetzt und so habe ich mein erstes Mandat gehabt. Ich war die jüngste Kreisrätin damals im Nürnberger Land und habe dann natürlich auch Politik mit Gestaltungswillen so ein Stück weit geschnuppert und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Wurde dann Bezirksschatzmeisterin, bin dann 2008 in den Landtag eingezogen, wurde Staatssekretärin. Ja, und jetzt bin ich seit 2017 Bundestagsabgeordnete.
Für was waren Sie dann im Landtag zuständig? Was waren da Ihre Aufgabengebiete?
Ich war Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, war also zuständig für Wirtschaft, für vor allem da Delegationsreisen, Außenwirtschaft, habe das Thema Frauen in der Wirtschaft gehabt, aber auch viele kleine Firmen besucht, Gründer, Geschehnisse beobachtet, auch zu gucken, was man da machen kann. Und natürlich ganz klassisch zu unserer Zeit war es noch das Verkehrsministerium, also Schienenverkehr. Wasserstraßen waren wir zuständig und für die Landesentwicklung. Da war das alles noch im Wirtschaftsministerium.
Und jetzt sind Sie quasi im Bundestag angekommen?
Jetzt bin ich im Bundestag angekommen, seit 2017. Und da mache ich jetzt Steuern.
Was machen Sie dann genau bei Steuern? Was macht man dort?
Was macht man da? Also ich bin ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Und der Finanzausschuss ist ja im Bundestag, gibt es ja einen Finanz- und einen Haushaltsausschuss. Also während der Haushaltsausschuss klassisch für die Ausgaben und für die Budgets zuständig ist, ist der Finanzausschuss für die Steuergesetzgebung zuständig und für die Aufsichten, sag ich mal, über Versicherungsunternehmen, über Banken und auch über die ganzen Euro-Geschichten. Und ich habe einen Kollegen, der auch Steuerberater ist oder in Steuern unterwegs ist, aus der FDP, und wir haben uns die Berichterstattung über die Steuergesetzgebung aufgeteilt. Ich habe die Körperschaftssteuer gekriegt, die Umsatzsteuer, die Tabaksteuer, lauter so Verbrauchssteuern, sage ich jetzt mal mehr.
Wenn Sie dann im Finanzausschuss arbeiten, diskutieren Sie auch über das Bargeld?
Wir diskutieren natürlich auch ab und an über das Bargeld. Ist jetzt nicht so ganz momentan, weil im Finanzausschuss nichts ansteht, aber immer wieder, wenn es Themen gibt, die das Bargeld angehen, wie wir neulich einmal festgestellt haben, die Deutschen lieben am meisten die Münzen, bei uns werden am meisten Münzen geprägt, dann diskutierst du natürlich auch wieder über das Bargeld, und wir haben da als FDP eine ganz eindeutige Meinung, für uns ist Bargeld ein Stück weit Freiheit, und deswegen tun wir alles, damit das Bargeld auch erhalten bleibt.
Und wieso denken Sie, dass die Deutschen so aufs Bargeld oder ihr Bargeld so lieben? Weil schaut man nach Amerika, da kann man auch am Automaten mit der Karte zahlen.
Also ich glaube, das eine ist wirklich bei uns aus der Historie gewachsen, dass wir viel zu wenig mit den elektronischen Zahlungsmitteln noch umgehen. Dass es viele einfach noch gibt, die ihr Bargeld brauchen. Und das andere ist halt auch die Nachverfolgung. Das ist jetzt so ein anderes Thema. Dass es ganz wichtig ist, finde ich, dass du auch nicht überall immer der gläserne Bürger bist, dass nicht jedes Leberkässemmel, die du bei uns kaufst oder Weckler, dass das jetzt nicht gerade nachvollzogen wird, wer wann was gekauft hat. Aber warum wir so am Bargeld hängen, ist, glaube ich, auch ein Stück weit natürlich mit vielen Sachen historisch bedingt. Andererseits haben auch ähnliche Länder eine ähnliche Historie. Und Schweden etc., da ist das alles viel anders. Also die können viel eher damit umgehen. Manchmal haben die Deutschen da halt mit Veränderungen vielleicht auch ein größeres Problem.
Aber steht die FDP nicht für die Digitalisierung?
Wir stehen für die Digitalisierung, wir stehen aber auch für die Freiheit. Und Bargeld ist, glaube ich, für die meisten auch ein Stück gelebte Freiheit.
Sie haben bestimmt auch im Finanzausschuss über die Steuernachlässe an die UEFA diskutiert.
Oh ja, wir haben da natürlich ganz deutlich darüber diskutiert.
Oder um was geht es denn da erstmal? Fangen wir so an.
Da geht es natürlich darum, dass, es ist ja nicht nur die UEFA, wenn wir ganz ehrlich sind, es sind ja viele große Ereignisse, dass eben gerade sportliche Großereignisse, und es sind meistens sportliche Großereignisse, es sind ja zwei weniger kulturelle Großereignisse, jetzt kann man ja streiten, ob Sport und Kultur irgendwie zusammenhängt, aber es sind sportliche Großereignisse, einigen wir uns mal darauf, dass die oftmals, dass sie halt stattfinden, auch Steuernachlässe kriegen. Sprich, dass die UEFA hier, wenn sie eine Fußball-Weltmeisterschaft durchführt wie 2006, ordentliche Gewinne macht und diese Gewinne einfach anders versteuert als jeder andere, der in dem gleichen Umfang Gewinne machen würde. Wir bereiten da gerade, das bereitet meine Kollegin aus dem Sportausschuss vor, eine kleine Anfrage auch nochmal vor, um die Bundesregierung auch genau in diesem Punkt zu fragen, ob es eigentlich irgendwelche Regeln gibt, nach welcher sportliche Großereignisse bewertet werden, welche steuerlichen Nachlässe sie kriegen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was uns da die Bundesregierung darauf antworten wird.
Jetzt hatten Sie gerade von einer kleinen Anfrage gesprochen. Was ist das denn?
Ja, Bundestagsabgeordnete haben ja ein bisschen die, oder haben nicht ein bisschen, Bundestagsabgeordnete haben die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Und wir haben dafür verschiedene Maßnahmen. Es gibt drei Arten, sage ich jetzt mal, wo wir die Bundesregierung fragen können, wo uns die Bundesregierung antworten muss. Das eine sind schriftliche Fragen, die sind fristgebunden, müssen innerhalb einer Woche beantwortet werden, darf jeder Abgeordnete aber auch nur 4 Fragen pro Monat stellen. Dann gibt es kleine Anfragen, die sind auch fristgebunden, haben aber eine längere Frist, sind mehrere Fragen, stellen wir ganz, ganz viele. Darum gibt es da momentan auch einen großen Beantwortungsstau. Da fragst du eben solche Sachen wie, wie stellt sich die Bundesregierung zu diesen und jenen Themen, oder welche Zahlen hat die Bundesregierung oder Erkenntnisse über irgendwas. Und wir fragen da jetzt eben in dieser kleinen Anfrage über Steuernachlässe, nach welchen Grundlagen die gebildet werden. Und dann gibt es noch große Anfragen. Große Anfragen unterscheiden sich von kleinen Anfragen einmal im Umfang, deswegen kleine und große Anfrage. Aber vor allem auch in der Beantwortungszeit für die großen Anfragen gibt es keinen festen Termin. Und große Anfragen können dann auch im Plenum diskutiert werden, kleine Anfragen nicht.
Okay, war ja schon mal eine Menge Input. Sie sind auch noch für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig. Was ist das denn? Weil Verkehr und digitale Infrastruktur verstehen erstmal viele als zwei verschiedene Welten. Ist das auch so oder gehört es schon zusammen?
Ich glaube, da liegt viel in dem Auge des Betrachters und in der Philosophie, wie man rangeht. Also vielleicht mal die Geschichte ist, dass die Ausschüsse im Deutschen Bundestag ja dem Regieren, also der Regierung ein Stück weit nachgebildet, sondern es gibt eben das Verkehrsministerium, das für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig ist, wo wir ja auch einen bayerischen Minister haben. Und dementsprechend heißt auch der Ausschuss Verkehr und digitale Infrastruktur, sprich es läuft der Breitbandausbau eigentlich damit drüber, die Fördermittel, solche Sachen, auch die Versteigerung der Lizenz und so weit, die jetzt im Bundestag mit betreut werden, laufen über diesen Ausschuss. Und ansonsten ist es der klassische Verkehrsausschuss, Schiene, Straße, Infrastruktur, Flughäfen. Das ist das, was also im Verkehrsausschuss mitläuft.
Und was beschäftigt Sie da aktuell?
Wir hatten jetzt neulich eben was wegen den 5G-Lizenzen. Da ist ein Thema, ich bin, muss man sagen, im Ausschuss nur Stellvertreterin, aber Berichterstatterin für Bayern innerhalb meiner Fraktion. Aber wir haben natürlich das Thema Bahnverspätungen, ist ein Riesenthema. Also ich glaube, die Bahn ist alle 14 oder alle zwei, jedes zweite Mal im Ausschuss und muss Stellung nehmen. Solche Sachen werden da mit besprochen. Da ist jetzt natürlich auch ganz viel Geschichten, Fahrverbote, Dieselgeschichten. Auch das läuft alles mit dem Verkehrsausschuss.
Weil Sie gerade von 5G gesprochen haben, was ist 5G und inwieweit lässt sich jetzt Deutschland von den USA hier beeinflussen, Huawei nicht zu berücksichtigen?
Das ist jetzt erstmal eine Regierungsfrage, wie weit wir da gehen, was mit Huawei ist, aber 5G ist die nächste Generation, sag ich mal, Mobilfunk. Wir haben momentan mit LTE 4G und 5G ist jetzt die nächste schnellere Variante. Es geht jetzt darum, eben die Lizenzen zu versteigern, die frei werden. Und wir brauchen vor allem 5G, wenn wir sagen, wir möchten künstliche Intelligenz nutzen, also autonomes Fahren. Für solche Sachen braucht man 5G. Man braucht ein schnelleres Mobilfunknetz für Datenströme. Das ist 5G.
Könnten wir aus Ihrer Sicht schneller sein bei der künstlichen Intelligenz, bei der Entwicklung im Vergleich zu anderen Ländern?
Ich glaube, andere Länder sind da wesentlich weiter. Wir haben das Problem, wir haben noch nicht mal die Rahmenbedingungen richtig gesteckt, wo wir denn eigentlich hinwollen mit der künstlichen Intelligenz. Die Definition, was ist künstliche Intelligenz, ist ja auch das Thema. Also sprechen Sie mit drei Leuten unter künstliche Intelligenz, werden auch drei mit einer unterschiedlichen Voraussetzung in dieses Gespräch hineingehen, was die Sache ja auch schon sehr schwierig macht. Und was mich halt erschreckt, wir haben jetzt als Bund, also wir haben, oder die Bundesregierung, nicht wir, sondern die Bundesregierung hat beschlossen, wir werden führend in künstlicher Intelligenz, stecken da jetzt mal 350 Milliarden hinein, die Chinesen machen in der gleichen Zeit das Doppelte und das macht die Sache natürlich, sehe ich jetzt Deutschland nicht als führende Nation in der künstlichen Intelligenz, da sind andere weiter.
Verkehrsausschuss sind Sie ja auch quasi mit beteiligt. Haben Sie schon Lösungen für die Bahnprobleme, zum Beispiel mit der Verspätung? Oder arbeiten Sie da gerade an was?
Wir haben natürlich auf die Bahn, wir haben viel Verkehr auf die Strecken gebracht, das muss man jetzt mal ganz vorsichtig sagen, und haben halt auch gemerkt, wie empfindsam so eine Strecke ist, wenn irgendetwas passiert. Das kennen wir auch aus dem Flugverkehr, da nehmen wir es, glaube ich, eher hin. Aber wenn halt irgendwo eine Streckensperrung da ist, dann hat die halt Auswirkungen auf den kompletten Bahninfrastrukturverkehr in den nächsten Zeiten, bis sich das wieder eingerangen hat. Wir haben jetzt viel Schlechtwetterverhältnisse gehabt, wir haben viele umgestürzte Bäume gehabt, die Bahnstrecken einfach untauglich gemacht haben. Und du merkst dann einfach, dass halt alles auf Naht, also ganz eng genäht ist, auf Kante genäht ist, weil du keine Ausweichmöglichkeiten mehr hast, wenn so eine Strecke gesperrt ist. Dann fallen Züge aus, dann fehlen diese Züge irgendwo. Und ja, das ist halt das Thema bei der Bahn mit der Pünktlichkeitsstrategie, wird es richtig schwierig, es fehlen auch ganz einfach Geräte, es fehlen Züge. Es fehlen Strecken, es ist zu wenig in die Infrastruktur investiert worden. Es ist anders, es gibt zwar theoretisch eine Trennung von Netz und Schiene, aber das funktioniert auch nur bedingt, weil es kommt trotzdem alles im DB-Konzern an. Und wir haben heute ja erst gehört, dass es einen wesentlich geringeren Gewinn gibt. Und dann fragt sich man sich ja schon so, vielleicht sollte der Gewinn noch ein bisschen geringer ausgewiesen werden, weil wir mehr investieren würden, mehr kaufen würden. Ich glaube, das wird ein Problem sein, das uns noch länger beschäftigt, vor allem, weil wir bei jeder Infrastrukturerweiterungsmaßnahme das Thema Lärmschutz haben. Keiner möchte neben der Bahn wohnen, keiner möchte die Lärmbelästigung haben. Es ist aber mit eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, die wir haben. Und da hängen wir in Deutschland überhaupt ein bisschen dran, was machen wir mit unserer Infrastruktur. Also ich glaube, das Thema geht eigentlich über die Bahn in vielen, vielen großen Kreisen noch mit hinaus.
Okay, Sie sind auch in der deutschen, japanischen Parlamentariergruppe. Was ist das? Trinken Sie nur Kaffee und Tee oder was wird da gemacht?
Also ich habe gesagt, wenn wir beim Japaner sind, dann trinken wir natürlich grünen Tee und Sake. Nein, Spaß beiseite. Ich habe die Tage in der Schule erzählt, man kann sich so eine deutsch-japanische Parlamentariergruppe vielleicht ein bisschen so mit Schüleraustausch vorstellen. Es gibt bei diesen Parlamentariergruppen, es gibt nicht nur die deutsch-japanische, sondern es gibt eigentlich umfassend, weltumfassend Parlamentariergruppen. Es geht darum, einfach Kontakte zu anderen Parlamenten, zu anderen Parlamentariern zu pflegen, zu gucken, wo man Synergien nutzen kann. Also was sind zum Beispiel Themen, die beide Länder beschäftigen? Mit Japan ist es ganz klar der demografische Faktor. Da haben wir ähnliche Probleme. Deutschland überaltet, Japan ist überaltet. Dass man da gucken kann, was sind denn da Lösungsansätze, aber auch einfach wirklich den Austausch miteinander, Verständnis für andere Kulturen, für andere Länder. Und ich finde das sehr, sehr spannend.
Wie beurteilen Sie dann das kürzlich geschlossene Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und Japan?
Also ich bin ein Fan dieses Freihandelsabkommens, aber ich bin natürlich jetzt auch parteimäßig, ideologisch ein Fan überhaupt des Freihandels, muss man ganz deutlich sagen. Und ich freue mich, dass hier hoffentlich dann auch mehr Schwung passiert und beide Länder, oder in dem Fall ja die ganze EU, davon profitieren kann.
Waren Sie dann selber auch schon in Japan?
Ich war selber schon in Japan, aber jetzt nicht im Rahmen der deutsch-japanischen Parlamentariergruppe, sondern wirklich privat. Ich finde nämlich dieses Land extrem faszinierend. Ich finde diese Kultur wunderbar und es ist einfach nur ein schönes Land.
Gut, online kann man von jedem Abgeordneten im Bundestag die Abstimmungs- oder das Abstimmungsverhalten quasi nachschauen. Und da gab es letztens einen Gesetzesentwurf von der Linke und zwar für die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Sie haben dafür gestimmt. Wurde abgelehnt, weil es keine Mehrheit hatte. Im gleichen Zug haben Sie dann gegen eine Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche von der CSU, CDU und SPD gestimmt. Wie kommt sowas zustande?
Es sind einmal natürlich auch taktische Abstimmungen, aber man muss sich auch immer genau angucken, was dahinter steht. Wir hatten, wie das Thema hochkam, und das Thema kam ja mit der Gießener Ärztin hoch, einen vermittelnden Vorschlag in den Parlamentsbetrieb eingebracht, der gesagt hat, es darf eben keine anstößige Werbung geben, es darf aber Informationen geben. Und das war so als Vermittlungsvorschlag eigentlich für beide Seiten komplette Abschaffung, Beibehaltung geblieben. Der ist abgelehnt worden. Wir haben in der Fraktion aber auch viele, viele Diskussionen gehabt und haben also festgestellt, dass wir als Fraktion mehrheitlich für eine Streichung des Paragraphen 219a, das ist das Werbeverbot, sind. Dementsprechend haben wir dann auch dem Antrag der Linken zugestimmt und dieses Vermittlungskompromiss, den die GroKo da gefunden hat, ist in unseren Augen komplett untauglich, um ein Problem zu lösen, weil es löst das Problem nicht, es verschiebt das Problem und die Unklarheiten sind nach wie vor die gleichen. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, es geht nicht um den 218, es geht nicht um den Schwangerschaftsabbruch an sich, sondern es geht um die Information über Schwangerschaftsabbrüche. Und ich glaube, jede Frau, die hier in einer Notsituation ist, und ich sind Notsituationen für die Frauen, die betroffen sind, die sind froh, wenn sie sich an die Ärzte wenden können, zu denen sie dann auch Vertrauen haben. Und darum fände ich das ganz, ganz wichtig, dass hier was passiert und finde einfach den Kompromissvorschlag der GroKo untauglich. Deswegen haben wir ihn auch abgelehnt.
Gut, kommen wir vom Bundestag nach Europa. Bald ist Europawahl. Wie sehen Sie denn privat und beruflich die Zukunft Europas?
Also, ich komme jetzt mit dem alten Genscher-Zitat: Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Und das sagen jetzt ja auch ganz viele. Es ist jetzt nicht FDP oder so auch nicht meins, dass wir bei dieser Europawahl natürlich ganz extrem aufpassen müssen, dass wir die Weichen stellen, wo Europa hingeht. Wir haben momentan sehr, sehr viele extremistische, separatistische Bewegungen in Europa. Und allein dieses Brexit, ich kann es gar nicht anders sagen, Geiere, zeigt ja schon, dass Europa momentan vor schwierigen Herausforderungen steht und auch in der Zukunft für Europa ist. Und ich würde mich einfach nur bei der Europawahl am 26. Mai freuen, wenn die demokratischen Parteien eine ordentliche Mehrheit im Europäischen Parlament hätten, wenn es also weniger Trusts und Orbans gäbe, sondern mehr Mitte, mehr Bekenntnis für Europa. Und dafür werden wir auch kämpfen. Und ich glaube, dafür kämpfen jetzt alle demokratischen Parteien in Deutschland, aber auch in Europa. Ja, Europa wird schwierig. Wir müssen aber auch lernen, glaube ich, auch gerade als Politiker, Europa auch als was Positives zu verkaufen, weil wir uns natürlich immer ganz gerne, ich sage jetzt mal vorsichtig, auf den Weg machen, alles, was wir unangenehm entscheiden müssen und alles, was wir unangenehm verkaufen müssen, kommt dann aus Brüssel. Brüssel sind die großen Bürokraten und machen alles ganz, ganz schwierig, aber immer nicht zu sagen, dass es dieses Brüssel nicht gibt. Das Brüssel ist eine Europäische Kommission, ja. Das Brüssel ist aber auch vor allem der Europäische Rat, der ordentlich von der Bundesregierung mitgestaltet wird. Also Brüssel sind schon wir alle auch und wir machen es uns da vielleicht ein Stück zu einfach. Und wir sollten alle mal die großen Errungenschaften, die Europa hat, nicht immer nur als Selbstverständliche nehmen, sondern einfach auch mal loben. Wir fahren jetzt über Ostern nach Italien in Urlaub und ich habe die Tage mit irgendjemandem darüber gesprochen, habe ich gesagt, früher habe ich immer am Handy das Datenroaming ausgemacht, weil es einfach so fürchterlich teuer ist und es ist jetzt halt einfach auch toll, wenn du dein Navigationssystem im Handy auch im Urlaub nutzen kannst, weil es einfach nicht mehr kostet. Das sind auch Errungenschaften, die jeder Einzelne aus Brüssel gekriegt hat, weil sich dafür Brüssel eingesetzt hat. Die Reisefreiheit, das ist heutzutage so selbstverständlich. Ich kann mich noch entsinnen, als Kind bist du ordentlich mit dem Pass an der Grenze gestanden und hinterher musstest du noch Geld umtauschen und umrechnen, was kostet. Wir haben jetzt eine einheitliche Währung in der Eurozone, was sind ja die innereuropäischen Länder. Wir haben die Freizügigkeit, die Kinder, also die Jugendlichen heutzutage können überall in Europa studieren. Ich kann prinzipiell überall in Europa das Arbeiten anfangen. Das sind Errungenschaften, an die vor 70 Jahren kein Mensch gedacht hat. Die nehmen wir alle selbstverständlich. Aber alle Gängelungen schimpfen wir. Und ich glaube, da müssen wir uns gerade auch als Politiker ganz ordentlich an die eigene Nase fassen.
Sie haben schon vom Brexit gesprochen. Was würden Sie einer Theresa May sagen, wenn sie Ihnen jetzt gegenüberstehen würde?
Ich würde sagen, tritt zurück und überlass es anderen. Also allein jetzt die Geschichte, die heute kam oder gestern jetzt hochkam, dieser Erpressungsversuch, ihr stimmt zu und dafür trete ich zurück, ist so ziemlich das, ich kenne um Himmels Willen Theresa May natürlich nicht persönlich, aber das Bild, das da jetzt gerade gezeichnet wird von einer der Demokratien, die wir wirklich immer als älteste oder als eine der ältesten am meisten mit bewundert haben, die einfach nur noch handlungsunfähig ist, macht mich einfach irgendwie traurig.
Bleiben wir noch kurz im Europaparlament. Vor ein paar Tagen wurde über den Upload-Filter abgestimmt. Die FDP hat komplett dagegen gestimmt. Was halten Sie davon?
Ist natürlich wie vieles auch ein schwieriges Thema und es ist nicht schwarz und es ist nicht weiß. Auch das muss man mal ganz deutlich sagen. Prinzipiell ist für mich aber der Upload-Filter, also Artikel 13, ein ungeeignetes Instrument, um das zu erreichen, was man erreichen will. Wir brauchen natürlich ein starkes Leistungsschutzrecht. Wir haben genug Künstler, die auch nicht nur, weil es das Internet ist, davon irgendwie von ihren Vergütungen ausgeschlossen werden können. Aber dass wir jetzt bei noch nicht vorhandener künstlichen Intelligenz, hätte ich jetzt fast gesagt, Maschinen drüber entscheiden lassen oder filtern, Algorithmen drüber entscheiden lassen, was jetzt sozusagen rausgefiltert wird oder nicht, schränkt uns in der Anwendbarkeit, in der Nutzbarkeit des Internets ein und schränkt auf der anderen Seite künstlerische Freiheit, glaube ich, auch ein, weil natürlich vieles mit rausgefiltert werden wird, was jetzt nicht Urheberrechtsschutz verletzen wird. Nichtsdestotrotz ist aber das Problem, was wir machen mit dem rechtsfreien Raum Internet, damit, denke ich, auch nicht gelöst und es müsste da nochmal viel intensiver auch drüber nachgedacht werden, wie kann ich denn Leistungsschutzrecht weiterentwickeln, weil ich bin auch der Meinung, dass Künstler ihr Recht auf ihre Vergütung haben müssen.
Kommen wir von Europa nach Nürnberg, trotzdem noch ein bisschen mit europäischem Touch. Nürnberg bewirbt sich für die Kulturhauptstadt 2025.
Ohne Oberbürgermeister Mali.
Von mir später noch dazu. Die Chancen und Risiken, die Sie da sehen. Oder die Möglichkeiten.
Also ich glaube, wenn wir das gewinnen würden, wäre das natürlich für Nürnberg ein extremer Strahlfilter, ein extremes Aushängeschild. Ist alles toll. Die Risiken, die man daran sieht, ist halt einfach das. Jede Bewerbung für eine europäische Kulturhauptstadt kostet Geld, gibt es nicht umsonst. Und wir wissen jetzt auch alle, dass der Nürnberger Stadthaushalt trotz eines guten Kämmerers, um Himmels Willen, halt jetzt nicht unbedingt von Rücklagen und Überschüssen strotzt. Das ist halt einfach immer die Abwägung, die man da haben muss. Aber ich finde die Idee, wie wir die Bewerbung aufbauen, dass wir sagen, wir versuchen die Bevölkerung in weiten Teilen mit einzubeziehen, finde ich, ist ein schöner Ansatz. Und ich würde mich freuen, wenn der Ansatz dann auch vielleicht belohnt wird und von Erfolg gekrönt wird und wir könnten uns mit diesem Titel schmücken.
Weil Sie meinten, es kostet Geld, aber kommt nicht wieder Geld hinein mit den Touristen?
Ist die Frage, wie viel macht es dann mehr, was kommt denn dann rein? Das ist halt immer die schwierige Frage des Abwägens mit vielen solchen Geschichten. Ich kann mich jetzt in Zeiten aus München erinnern, Olympiabewerber München, was gibt es denn dann an Zuschussgeld, was gibt es an Geld, was kommt dann rein? Ist immer eine Frage, ob es wirklich unterm Strich ein Plus ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Strahlfaktor und wenn es sich haushalterisch darstellen lässt, super, wenn wir gewinnen, noch viel superer. Wenn wir verlieren, haben wir halt Geld vielleicht, aber sicherlich nicht in den Sand gesetzt. Denn es sind nämlich auch Entwicklungsprozesse, die in der Stadtentwicklung gut tun. Also prinzipiell unterstützen wir die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt schon sehr.
Kommen wir noch nach Moggenhof. Wir sind ja ein Projekt aus Moggenhof, Eberhardshof, Durst. Und wir haben das riesige Quelle-Areal. Jetzt der zweite Eigentümer. Wie sehen Sie die ganze Sache? Sind Sie froh, dass es hoffentlich endlich fort oder weitergeht? Oder sehen Sie den Investor eher kritisch?
Es ist immer die Frage, was im Endeffekt von den tollen Versprechungen, Ideen übrig bleibt, weil das Problem ist natürlich, es ist ein schwieriges Gelände. Wissen wir auch, wir haben dieses große Versandhandelsgelände da mittendrin, die unter Denkmalschutz, Industriedenkmal, macht es immer sehr, sehr schwierig. Wir brauchen Entwicklung aber da und ich würde mich wirklich freuen, wenn das Konzept, so wie es ich jetzt gelesen habe und wie ich es verstanden habe, wir bauen Wohnungen, wir entwickeln es stückweise, wir machen da ein ganz neues Quartier draus, wenn das erfolgsversprechend wäre, würde ich mich freuen und ist zumindest, finde ich jetzt schon mal, ein viel, viel besseres Konzept als das, was wir das letzte Mal hatten und ich drücke dem Investor die Daumen, dass es umsetzbar ist, dass auch was für Nürnberg Ordentliches bei rüberkommt. Weil das, was ich bis jetzt gelesen habe, klang ja alles sehr, sehr positiv. Ich glaube, ich habe nur in meinem Leben schon so viele positive Geschichten gelesen, die dann hinterher vielleicht nicht ganz so gut geworden sind. Aber es klingt jetzt erstmal gut. Wohnen, Entwicklung, neues Quartier. Ich bin gespannt.
Kommen wir zur OB-Wahl, die Sie gerade schon angesprochen hatten. Ulrich Mali von der SPD tritt nicht mehr an. Wie war Ihre Reaktion? Waren Sie eher froh, weil es einen Wechsel gibt oder waren Sie auch traurig, weil Ulrich Mali einfach ein Typ ist, der gut war oder ist?
Also als allererstes war ich mal völlig überrascht. Ich war wirklich überrascht, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich respektiere seine Entscheidung und muss mal an der Stelle sagen, es gibt ja wenig Menschen, die eine Entscheidung so treffen können, dass sie sich sozusagen im Hochpunkt des Erfolges mit zurückziehen. Wir haben es vorhin mit der Kulturhauptstadt gehabt. Ich hätte also wirklich darauf gewettet, dass er die noch mitnimmt. Andererseits ist es vielleicht auch einfach so, neue Besen kehren gut. Ne? Dass vielleicht auch nach 18 Jahren mal eine Veränderung an der Stadtspitze vielleicht der Stadt Nürnberg gut tut. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite bedauere ich es wirklich auch sehr, weil er war ein sehr zuverlässiger Partner. Du konntest mit ihm sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ich mag ihn menschlich und ich finde immer, Uli Mali, wir sagen ja immer nie Ulrich Mali, wir sagen immer Uli Mali, ne? Uli Mali hat Nürnberg auch einfach gut getan, weil er Nürnberg ganz viel Selbstbewusstsein auch eingehaucht hat.
Arbeiten Sie neben Ihrer Bundestagstätigkeit noch weiter in Ihrem Hauptberuf oder haben Sie den erstmal niedergelegt?
Also ich arbeite noch ein bisschen nebenher. Es geht nur ein bisschen, sage ich jetzt auch ganz vorsichtig, weil es wirklich schwierig ist. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte mit in den Finanzausschuss, mit in die Steuersachen, um auch die Expertise aus dem Alltag, aus dem normalen Leben mit einzubringen und Praxiswissen zu haben. Und darum möchte ich den Spagat eben haben, dass ich wenigstens noch ein bisschen was von der Praxis auch mitkriege, noch mit. Aber ich bin für meine Kanzlei momentan, glaube ich, mehr Mühlstein als Hilfe, muss man jetzt auch ganz deutlich sagen. Aber ein bisschen arbeite ich noch mit.
Vor Ihnen war der Herr Brehm im Interview. Er macht es genauso, arbeitet auch noch in seiner Kanzlei weiter. Er hat im Schnitt 4 Stunden Schlaf. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie mehr?
Ich glaube, viel mehr habe ich sicherlich auch nicht. Das ist nämlich auch der Punkt, du schaffst beides auch nicht richtig. Also das muss man jetzt einfach sagen. Das ist, momentan geht wirklich jedes Wochenende für irgendwas drauf und irgendwann ist dann auch manche Belastungsgrenze vielleicht auch erreicht. Aber viel mehr Schlaf ist es, glaube ich, wirklich nicht.
Gut, dann kommen wir nämlich auch schon zum Ende unseres Interviews. Wir bedanken uns erstmal bei Frau Hessel fürs Interview. Sie ist auch auf Social Media übrigens vertreten, falls ihr dort mit ihr sprechen wollt. Und wir bedanken uns.
Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank.
Schaltet wieder ein. Bis nächstes Mal. Ciao.